Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 20 bis 23. Da dieser Text aber nur im größeren Zusammenhang seine Bedeutung gewinnt, lese ich von Vers 15 an. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Und er sagt zu ihm wiederum zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Hüte meine Schafe. Er sagt zu ihm zum dritten Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus betrübt, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du siehst, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dahin führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesprochen hatte, sagt er zu ihm: Folge mir nach. Soweit die Vorgeschichte. Das Folgende nun ist der Predigttext. Als Petrus sich umwandte, sieht er den Jünger nachfolgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Mahl sich an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus nun diesen sah, sagt er zu Jesus: Herr, was wird aber aus diesem? Jesus sagt zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Da verbreitete sich diese Rede unter die Brüder, dass jener Jünger nicht sterbe. Jesus aber hatte nicht zu ihm gesagt, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Liebe Gemeinde, in diesem Text sind unscheinbar harte Worte Jesu. Hart und erlösend zugleich. Wenn wir dieses Wort, das zweimal vorkommt in dem Text, was geht's dich an, nicht begreifen, werden wir unsere Berufung nicht erfüllen können. Dieses Wort Jesu an Petrus hat, wie viele seiner Worte, eine Vorgeschichte, die wir gehört haben. Der auferstandene Jesus heilt in einem seiner Jünger, eben in Petrus, eine tödliche Wunde. Sie war entstanden durch eine Selbsterfahrung, dass er seinen Meister dem bis in den Tod zu folgen er geschworen hatte, Handkehr um dreimal verleugnete. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal hat Jesus Petrus nach seiner Liebe gefragt und diese Liebe angenommen, ernst genommen. Da ist kein Tadel an diesem Mann zu finden, keine Zurechtweisung oder, wie wir gerne biblisch sagen, eine Ermahnung, sondern vielmehr der Verweis auf seine Lebensaufgabe. Weide meine Schafe. Dann aber wird ihm eine Weissagung zuteil, die auf das Ende seines Lebens weist und auf die Zeit, da er seine Berufung erfüllen wird. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Diese Weissagung gipfelt dann in dem folgenschweren Satz: Folge mir nach. Petrus steht in den Evangelien oft in der Mitte des Geschehens, dadurch, dass er es war, der es formulierte, der es sagen konnte. Es mögen Zweifel sein, es möge dieses liebgemeinde, fürsorgerische für Jesus sein. Petrus war es, der die Worte fand. Auch in diesem Kapitel spricht Jesus ausführlich mit Petrus wie mit kaum einem Jünger sonst. Und die Verse, die uns jetzt beschäftigen, sind an ihn gerichtet. Mit einem bedeutsamen Satz geschieht in diesem Text eine Wende von der Vorgeschichte zu der, die wir jetzt betrachten. Kaum hat Jesus gesagt, folge mir nach, heißt es, als Petrus sich umwandte, sieht er den Jünger nachfolgen, den Jesus lieb hatte. Das war die Wende vom Folge mir nach zum und er sah den Jünger nachfolgen, den Jesus lieb hatte. Da liegt ein tiefer Schmerz in diesem einen Satz. Dreimal war Petrus gefragt worden, Simon, Sohn des Johannes, du Mensch, hast du mich lieb? Und hier muss Petrus einen sehen, einen anderen, von dem es heißt, der Jünger, der sich dadurch auszeichnet, dass Jesus ihn lieb hatte. Damit aber auch ist die Problematik der christlichen Lebensgemeinschaft umrissen. Die persönliche Anrede und Weisung Jesu, folge mir nach und sich umwenden und die Nachfolge eines anderen sehen, des anderen. Ob das jetzt unser Lebensgefährte ist oder ein Mensch in der Gemeinde oder einer von den vielen, vielen christlichen Büchern mit ihren Lebensgeschichten und Lebensberichten von den großen Gottesmännern. Es ist dieser eigenartige Schritt von folge du mir nach und sich umwenden und er sah einen anderen, der Jesus nachfolgte. Und damit ist auch die Frage programmiert, die die Glaubenden bewegt. was wird aus diesem, aus dem anderen? Was wird aus denen, die sterben, ohne dass sie vorher zum Glauben gekommen wären? Was wird aus denen, die vom Evangelium noch nichts gehört haben? Was wird aus meinem Mann, aus meiner Frau, aus meinen Kindern, aus meinen Eltern? Die Frage, was wird aus diesem, scheint heute zum Kennzeichen des Christentums überhaupt geworden zu sein. Immer ist es die Frage, was wird aus den anderen, aus den Flüchtlingen, aus den Leidenden, aus den Hungernden? Wer nicht so fragt, was aus den anderen wird, lebt in den Augen der Öffentlichkeit heute ein privatisiertes Christentum, das als unglaubwürdig erklärt wird. Das scheint die Menschen aller Kirchen und Gemeinschaft nun die Öffentlichkeit miteinander zu verbinden. Innerhalb der christlichen Gemeinden gilt diese Frage sogar als Gemeinschaft begründend. Wenn niemand mehr nach mir fragt, was aus mir wird, dann bin ich allein und was soll ich dann noch in so einer Gemeinde, in der niemand nach mir fragt? Die Frage, was aus den anderen wird, ist jahrhundertelang gestellt worden. Und wir haben also Erfahrungen, was aus uns wird, wenn wir so fragen. Die christliche Gemeinde ist aus der Frage, was wird aus den anderen, daran nicht zu einem Hort des Friedens und der Gottesgemeinschaft geworden, sondern zu einem Raum von Zwängen, Bevormundungen und Unmündigkeit. Und darum haben wir Rettungsversuche unternommen, etwa so: Frage bitte nach mir. Aber frage bitte nicht zu viel und nicht zu genau. Oder? Ich möchte gerne wissen, wie es dir geht. Aber sage mir nicht so genau, wie es dir wirklich geht. Sonst muss ich damit fertig werden. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, wirst du schon sehen, was aus dir wird. Und ich weiß, was aus dir wird. Im Voraus. So und anders. Und noch viel mehr tönt es. Was wird aus diesem? Es herrscht unter uns Menschen nicht nur ein Bedürfnis, so zu fragen, sondern auch das Bedürfnis, so gefragt zu werden. In jeder Gemeinde, jeder Familie, jedem Dorf, jeder Hausgemeinschaft fragt man so. Wenn in einem Haus jemand wagt zu sterben und die anderen haben es nicht gemerkt, löst das tiefe Schuldgefühle aus bei den Mitbewohnern und wird als eine Schande bezeichnet für die Qualität der Gemeinschaft in einem solchen Haus, in einem solchen Dorf, unter solchen Menschen. Zusammengefasst: Die Geschichte dieser Frage unter uns Menschen, was wird aber aus diesem, zeigt die Zwielichtigkeit und Doppelbödigkeit unseres menschlichen Herzens und damit unsere Verlorenheit. Und sie hat sich offensichtlich nicht zu unserem Heil ausgewirkt und nicht Gemeinschaft begründet, sondern Gemeinschaft oft genug abgrundtief zerstört. Menschen müssen sich voreinander verbergen, um sich vor dieser Frage zu schützen und auch verzweifelt ein wenig intimen Raum in sich zu bewahren. Das Heil für uns Menschen geht auch nicht von unserem ach so mitmenschlichem Interesse an den anderen aus. sondern von dem liebevollen, harten Wort Jesu. Das lautet: Was geht's dich an? Dieses Wort steht auch in unserem Abschnitt in einem Zusammenhang und ist nicht einfach nur isoliert zu betrachten. Dennoch gilt es, dieses Wort zunächst einmal ungeschützt und unausgewogen in seiner Schärfe und im Wortlaut zu hören und sich davon treffen zu lassen. Was geht's dich an? Tun wir das nicht? Stellen wir uns nicht ungeschützt der Schärfe dieser Aussage? Dann ist zu befürchten, dass wir, wenn wir es dann im Zusammenhang hören, das Wort untergeht und damit seine erlösende Wirkung für uns verliert. Es gibt Dinge, Menschen und Verhältnisse, die gehen uns nichts an. Dieses Jesuswort ist von unschätzbarem Wert. Vor allem, dass es dieses Wort in diesem Wortlaut gibt. Was geht's dich an? Was immer wir damit machen, was immer wir daran empfinden mögen, dieses Wort steht in der Bibel zweimal und ist von Jesus gesagt, zu einem seiner Jünger und nicht zu irgendwelchen bösen Fremden draußen. Es ist nicht zu einem Fremden gesagt, der sich nicht einmischen soll, sondern zu einem Vertrauten ist es gesagt, zu einem Beauftragten, einem, der mit der Sorge für andere beauftragt ist. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Es ist zu einem Menschen gesagt, den Jesus gefragt hat, hast du mich lieb? Hat Petrus nicht gerade beginnen wollen mit seiner Amtsführung? Als er sich umwandte und sagte, Herr, was wird aus diesem? So beginnt man seine Schafe zu weiden, indem man fragt, wo sie sind und wohin sie gehen und was aus ihnen wird. Es bedarf in uns, und das erkennen wir an Jesus, des Widerstandes gegen diese Amtsträger, die sich für ihre Mitmenschen als Schafe verantwortlich fühlen und wissen, dass sie von Jesus damit beauftragt sind. Es bedarf eines Widerstandes gegen sie, gegen die echten Amtsträger und gegen die angemaßten. Es bedarf eines Widerstandes gegen Menschen, die sich für ihre Mitmenschen verantwortlich fühlen, insbesondere wenn sie sich durch Gott beauftragt für die anderen verantwortlich fühlen. Es bedarf des Widerstandes gegen sie. Was geht's dich an? Das mag der eigene Mann sein, die eigene Frau, die Eltern, die Kinder, die Pfarrer, die Seelsorger, die Nachrichtensprecher, die Zeitungsleute, die Beamten, die Regierung oder was auch immer. Alle, die sich für uns verantwortlich fühlen. Alle, die uns weiden und uns dann scheren. Und noch einmal, die höchste Aufmerksamkeit für diesen Widerstand gilt denen, die im Namen Gottes auftreten. Und fragen, was wird aus diesem? Mit der Schärfe des Schwertes muss dieses Wort trennen. Was geht's dich an? Das ist die göttliche Autorität Jesu, die dahinter steht. Und damit sein Wille, dass wir leben sollen, die Hirten und die Schafe. Dass Gemeinschaft werde für die Hirten und die Schafe. Und nicht, dass die falschen Hirten und die ungetreuen Hirten und die angemaßten Hirten und die verantwortlichen Hirten, wo auch immer, im Grunde das Leben der Schafe zerstören, indem sie vorgeben, für sie zu sorgen. Ich weiß, sie tun ihr Bestes. Eben. Aber wenn wir unser Bestes tun, wird es immer gefährlich. Für die anderen und schließlich auch für uns selbst. Darum lasst uns nun nach dem Zusammenhang fragen, in den hinein das Jesuswort, was geht's dich an, gestellt ist. Was hat Jesus denn wirklich gesagt? Jesus hat durchaus Bezug genommen auf die Frage des Petrus. Was wird, Herr, aus diesem? Jesus hat dem Petrus nicht verboten, so zu fragen. Was wird aus diesem? Auf die Frage, was wird aus diesem, hat Jesus nicht gesagt, das geht dich nichts an. Hüten wir uns also vor vorschnellen Wortverknüpfungen bei Jesus, wie sie uns gelegentlich passen. Und unterstellen Sie mir nicht, ich hätte Sie gelehrt, in Ihrer Beziehung zu den Mitmenschen immer zu sagen, das geht mich nichts an. Jesus hat also die Frage, was wird aus diesem, entgegengenommen und sie ernst genommen. Und wie immer, wenn Jesus antwortet, tadelt er nicht, sondern öffnet Geheimnisse des Reiches Gottes. Und nur wenn wir das hören, werden wir verstehen, welch eine lösende und erlösende Wirkung dieses Wort, was geht's dich an, bedeutet. Wir werden seine befreiende Kraft an uns erfahren. Wir werden sehen. Jesus antwortet auf die Frage, was wird aus diesem? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Nun steht da nicht, was wird aus diesem? Ich will, dass er bleibt, bis ich komme, das heißt wiederkomme. Sondern hier steht, wenn ich will. Und das könnte heißen, ich weiß noch nicht, was ich will mit diesem. Aber ich will etwas mit diesem. Dieser untersteht nicht deiner Fürsorge und Verantwortung, sondern dem Geheimnis des Willens Gottes. Meine Schwestern und Brüder, liebe Mitmenschen, die wir uns so sehr um die anderen sorgen, bevor wir losrennen, losstürmen für die anderen, meistens fragen wir ja auch nur, was wird aus diesen, machen viel Wind mit dem Losstürmen und dann passiert ja nicht allzu viel mit diesen und für diese. Aber immerhin, was wir tun können und was wir sagen können und was wir fragen können, das tun wir. Lasst uns innehalten und uns zuerst einmal einer Wahrheit bewusst werden. Einer lebenentscheidenden Wahrheit. Es gibt für diesen Menschen, den du liebst oder hast, für den du dich verantwortlich fühlst oder der dir am liebsten egal wäre und dessen Existenz dich nur quält. Es gibt über diesen Menschen einen anderen, der sich Gedanken macht. Gedanken über seinen Weg, Gedanken über seine Zukunft, Gedanken über sein Werden. Es gibt einen weisen, liebevollen, erwägenden Gedanken und Willen Gottes über diese Menschen. Und wenn du das nicht begreifst, dann machst du ihn kaputt. Egal wie. Mit Fürsorge oder Gleichgültigkeit, mit Liebe oder Hass, mit beidem machst du ihn kaputt. Mit Verantwortung und mit Verantwortungslosigkeit. Mit Verantwortung darum vielleicht noch mehr und gefährlicher, weil die gut klingt, weil die für eine Weile beruhigt, weil die einem noch ein gutes Gefühl gibt, dass man wichtig ist für die anderen, weil die unserem Leben noch ein bisschen Sinn gibt in dieser scheinbar so sinnlosen Welt, weil wir glauben, noch irgendetwas mit unserem hundsmiserablen abendländischen christlichen Gewissen anfangen zu können, noch ein bisschen was Gutes zu tun für die anderen. Darum ist unsere Verantwortung so gefährlich, und je geistlicher in Anführungszeichen, je religiöser diese Verantwortung wird für das Heil des anderen, desto schlimmer. Auch wenn Sie es langsam wissen, lassen Sie sich daran erinnern, dass die Geschichte unserer christlichen Kirche in Europa eine Geschichte des Zwangs, der Erpressung und der Zerstörung des Lebens war und des Geistes und nicht eine Geschichte des Heils. Dass die Verantwortung, die die christliche Kirche für die Welt erwiesen hat, in ihrer Macht durchs ganze Mittelalter hindurch, nie Halt gemacht hat vor den Menschen in Ehrfurcht, sondern sie gezwungen hat, skrupellos erpresst und gezwungen. Und das können wir nicht ignorieren mit dem, was wir heute Gutes für die anderen tun. Die glaubten damals auch, Gutes für die anderen zu tun, indem sie für ihr Heil sorgten, mit ihren Heilsanstalten. Nachher wurden es Heilungsanstalten. Nachher müssten die Menschen therapiert werden, weil sie nicht fähig werden, dem Leben zu begegnen und ihre Berufung zu erfüllen als Lämmer oder als Schafe. Nein, lasst uns vorsichtig sein, gerade mit unserer sogenannten geistlichen und religiösen Verantwortung für die anderen. Lasst uns hören, ganz still und tief in uns hören, im Blick auf den Menschen, der uns lieb und teuer und ganz nah ist, dass es über diese Menschen einen weisen, erwägenden, liebevollen Willen Gottes gibt, den wir nicht kennen. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, wenn ich will, hat also diesen weisen, liebevollen Willen Gottes offen gelassen. Und es ist phänomenal, was dann passierte und in der frühen christlichen Gemeinde. Und Johannes schreibt das so rührend auf, dass man lachen muss am Ende des Johannesevangeliums. Man muss lachen. Es ist ein Gerücht entstanden. Er sagt nämlich, da verbreitete sich die Rede, ach wie lieb, die Rede, sagt er, unter die Brüder, ich weiß nicht, ob Schwestern damit gemeint sind in diesem Fall, dass jener Jünger nicht sterbe. Aber Jesus hatte zu ihm nicht gesagt, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Hier kann man lernen, wie man mit Gerüchten umgeht. Nämlich einfach dadurch, dass man die Wahrheit noch einmal sagt, aber nur noch einmal. Und dann glauben Sie doch, was Sie wollen. Wer es hört, hört's, und wer es nicht hört, lässt's. Aber diese Neigung zu interpretieren, also was gesagt worden ist, in der Konsequenz zu hören, selbst die Konsequenz daraus zu ziehen und daraus eine Tatsache zu machen, ist so tief menschlich. Und Christen sind auch Menschen und hören nicht auf, es zu sein. Auch die Brüder. Johannes gibt uns Anlass zur Freude und zum Humor in Kapitel 2 bei der Hochzeit zu Kana. Da gibt es Momente, da kann man lachen, wie sich hier einer täuscht. Aber es war so liebevoll. Und hier am Ende seines Evangeliums noch einmal. Lasst uns aber hinter dieser Freude, die sicherlich nicht ohne Schmerz ist, wie das oft so ist im Humor, dass der Humor geboren wird aus einem Schmerz, einem Umgang mit einem Schmerz. Lasst uns dahinter diese heilvolle, rettende Wahrheit hören. Über dem Leben des Andern, deines Nächsten, dem Nächsten und dem Fernsten steht eine liebevolle, göttliche Weisheit, Gedanken, eine erwägende Autorität. Die Tatsache des Willens also ist ausgesprochen, aber die Möglichkeit des Willens inhaltlich wird beschrieben, nur das Geheimnis des Willens wird bewahrt und gewahrt. Und darum sollen wir nicht nur ehrfurchtsvoll anerkennen, dass es diesen Willen über dem anderen gibt, sondern ihn auch ehrfurchtsvoll heilig halten im Nichtwissen. Und ihn nicht mit unseren Spekulationen und unseren berühmten Lebenserfahrungen füllen. Größer hätte der Kontrast ja nicht sein können zwischen dem Willen des Herrn für Petrus, der aber ihm im persönlichen Gespräch offenbart wurde. Und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das war ein von Du zu Du und nicht über eine Ecke. Eine Rede des Herrn als Weissagung für diesen Petrus. Und was Jesus dem Johannes zu sagen hat, das sagte ihm dann schon selbst. Und nicht vorher dem Petrus. Was der Herr den Menschen zu sagen hat in seiner Weisheit, das sagt er dir. Und nicht denen, die Träume über dich haben und Weissagungen über dich haben. Die sind mit Recht mit Misstrauen zu betrachten. Warum? Weil sie dich entmündigen. Und warum haben die anderen Weissagungen? Weil du gerne jemanden hast, der eine hat für dich. Ist doch immer schöner, wenn ein anderer ein Wort für dich hat, da kann man so schön konkret brüderlich, nicht, und schwesterlich hören, was so einer von Gott für mich bekommen hat. Aber man kann dann auch sagen, ich sehe das ein bisschen anders und weggehen. Man kann sich auseinandersetzen mit einem formulierten Willen und muss ihn nicht aus der persönlichen Gottesbegegnung erkennen. Die Mühsal, die lässt man gerne den Geistbegabten und lässt sie dann ins offene Messer laufen. Man kann sie ja dann kritisieren, man kann ja sagen, du hast dich getäuscht mit deinen Träumen und deiner Weissagung. Der Verlierende ist man selbst und diejenigen, die auf den Trick reinfallen und für die anderen träumen, statt für sich selbst. Was Jesus sagt, gilt es zu verkraften, so wie es für Petrus zu verkraften gilt, es ihm in der persönlichen Begegnung ein leidvoller Lebensabend vorausgesagt ist. Und dem Johannes ein langer Lebensabend möglich wäre. Aber ob der weniger leidvoll ist, wer will das in unserer Zeit noch wagen zu behaupten? Selbst wenn man als greiser Bischof 90 wird, muss das nicht notwendigerweise ein Vergnügen sein. Alt werden, warten müssen, bleiben müssen, bis er kommt, das ist nur eine andere Form des Leidens von liebenden Menschen. Eine andere Form des Leidens als jener, der berufen ist zu einem früheren Tod, vielleicht zu einem gewaltsamen Tod. Darum lasst uns vorsichtig sein in der Bewertung dieses weisen, liebevollen Erwägens im Willen Gottes. Am Schluss sagt Jesus noch einmal, das Wort. Zu Petrus, mit dem er seine persönliche Weissagung abgeschlossen hatte. Du folge mir nach. Und nun kommt Petrus mit dem, was wird aus diesem? Und Jesus sagt ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Und schließt noch einmal mit jenem unersetzlich persönlichen Wort, du aber folge mir nach. Liebe Gemeinde, es gibt nichts, gar keine Verantwortung für andere Menschen, die an die Stelle dieses Wortes treten darf. Du aber folge mir nach. Und ich glaube, der Druck, der auf uns ausgeübt wird und den wir auf andere ausüben in Verantwortung und Fürsorge, hängt damit zusammen, dass wir unsere persönliche Nachfolge einfach nicht ernst nehmen. Mit einem privatisierten Glauben, der sich nur um sich selber dreht, hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht aber immer leichter, den anderen zu helfen, als sich selbst der Wahrheit des Lebens zu stellen. Und das kann man ein ganzes Leben tun. Für andere da sein, für anderen Verantwortung tragen, andere weiden, für andere sorgen. Und das eigene, die eigene Nachfolge verkümmert, bleibt kindisch. Darum gibt es so viele kindische Verkündiger des Evangeliums, die nur ein kindisches Evangelium verkündigen, weil sie ihre eigene Nachfolge nicht ernst nehmen. Und niemand soll sich beschweren, wenn er von Kanzeln und Seelsorgern unter Druck gebracht wird. Wir haben ja auch dazu beigetragen und uns oft genug als betreuungsbedürftige Lämmer gegeben. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn die anderen das tun, was sie für Verantwortung halten. Es sei denn, sie kriegen Widerstand. Und zwar den Widerstand Jesu Christi. Jenes tiefe Bekenntnis über meinem Leben ist ein liebevoller Wille und ein weiser. Und ich folge ihm nach. Und das begründet Gemeinschaft. Gemeinschaft auf einer neuen Ebene. Gemeinschaft in einer neuen Dimension. Es ist die Dimension der Nachfolger, in der nicht einer es für den anderen besser weiß als für sich selbst, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, durch die das Schwert gegangen ist. Was geht's dich an? Das setzt Kräfte frei. Das setzt Liebe frei. Das setzt Zuneigung und Zuwendung frei, weil sie getragen ist von einer tiefen Ehrfurcht, niemals jene Grenze zu überschreiten, dass die Nachfolge des anderen seine eigene, unersetzlich eigene und persönliche Verantwortung ist. So mögen wir dann füreinander und miteinander da sein. Amen. Jesus, wir haben uns so sehr in unserem Leben an Druck gewöhnt, von allen Seiten, dass wir uns das Leben gar nicht mehr anders vorstellen können. Und wenn der Druck einmal weg ist, fühlen wir uns allein, Mutterseelen allein. Wissen mit uns selbst nichts anzufangen, mit dir nicht und mit unserer ganzen Nachfolge. Wir klammern uns an eine Ebene der Gemeinschaft und beschäftigen uns gegenseitig, statt dich anzuschauen und einander zu sehen mit den Augen, mit denen du siehst, dem Wissen um den liebevollen Willen des Vaters über dem anderen wie auch über uns selbst, wie verschieden er auch sein mag. Jesus, dein Wort tut weh. Es schneidet uns durchs Herz. Und erlöst uns doch gleichzeitig für unsere Lebensaufgabe. Wir fühlen uns manchmal durch dein Wort bedroht und meinen, wir würden die Gemeinschaft untereinander dadurch verlieren. Und in Wahrheit begründet dein Wort, die Gemeinschaft. Lebendig, dynamisch, in der Weite und in liebevoller Nähe. Welch ein kostbares Geschenk ist es, wenn dieses dein Wort in unseren Herzen zwischen uns steht und uns dadurch verbindet, dass es uns trennt und damit verbindet im Wissen um dich, dich über dem anderen, den Vater im Himmel über den anderen, den lebendigen Gott über der Welt. Lehre uns so, das zu ergreifen, wozu du uns gerufen hast. Und nicht umsonst hast du nach der Liebe zu dir gefragt, in der unser eigenes Wesen seine Quelle und seine Bestimmung hat. Und auch alles, was wir miteinander leben und tun könnten. Amen.